Das war's noch nicht, ein biografisches Gespräch mit Serdar Somuncu. Mein Name ist Bent-Erik Scholz und Serdar kommt jetzt so langsam in die Pubertät.
Noch lange nicht.
Noch lange nicht. Dann setzen wir halt nochmal vorher an. Also du bist in der Schule mittlerweile, hast Freunde dort gefunden, bekommst diesen Input aber auch durch ältere Schüler an der Hauptschule, die einen etwas raueren Lebensstil pflegen, der dich beeindruckt. Gleichzeitig spielt der Sport eine gewisse Rolle und die Musik. Was war dein Selbstbild in dieser Zeit?
Ja, wir sind ja jetzt im Übergang von Grundschule zu Gymnasium. Die Grundschule habe ich beendet 1974. Da bin ich zur Grundschule gegangen. Also 1974 war ich 6 und dann 4 Jahre, 1978 war die Grundschule zu Ende. Da war ich dann 10. Ich habe mit 10 Jahren ja angefangen, Musik zu machen, weil ich auf dem Gymnasium, davon habe ich eben gesprochen, großes Glück hatte, einen Lehrer zu haben, der unser Klassenlehrer war und zugleich Musik und Mathe unterrichtete. Und dieses Jahr 1978, beziehungsweise die 2 Jahre 1978 bis 1980, waren 2 sehr prägende Jahre, weil zum einen eben ich auf dem Gymnasium zum ersten Mal Musikunterricht hatte und die Begegnung mit der praktischen und theoretischen Musik passierte, aber dazu auch noch kam, dass jemand da war, unter dessen Aufsicht ich das machte, nämlich mein Musiklehrer und Klassenlehrer. Dieser Lehrer hat uns immer in den 2 Stunden, die wir hatten, Instrumente aufbauen lassen. Wir haben uns gemeldet, wer möchte was spielen, und ich habe immer mich ganz wild gemeldet, wenn es ums Schlagzeug ging. Und dann konnten wir 2 Stunden Session machen. Und diese 2 Stunden waren wild. Also es war eine Zeit, in der ich eigentlich in Trance war. Also ich habe getrommelt und habe mich gefühlt wie schon wieder wie zu Hause. Der Begriff Heimat ist sowieso ein ganz wichtiger Begriff überhaupt in meinem ganzen Leben. Und da lernte ich zum ersten Mal eine neue Heimat kennen. Also es gab diese Heimat der Eltern und der Großeltern, die örtliche Heimat der Türkei. Es gab die Heimat meines Alltags, Deutschland, die Freunde, die ich in Deutschland hatte. Aber eine innere Heimat, die fehlte mir. Ich habe das gespürt, dass die innere Heimat irgendwie was mit Musik und Kunst zu tun hatte. Aber als ich da dann am Schlagzeug saß in diesen 2 Stunden und mich vergaß und spürte, dass auch diese motorische Begabung plötzlich etwas fand, da merkte ich, okay, das ist etwas, was mit mir und meiner Selbstverwirklichung ganz stark einhergeht, was mich erfüllt, was mich befriedigt. Also intuitiv natürlich. Als Kind habe ich das nicht so ausdrücken können, wie ich es jetzt als erwachsener Mensch tue. Und das hat dieser Lehrer gemerkt. Der hat gemerkt, irgendwie ist mit dem was nicht in Ordnung, oder vielleicht ist mit ihm sogar was in Ordnung, aber man muss das lenken. Da muss es irgendwas geben, was das auffängt und fördert und vielleicht sogar noch vergrößert. Und eines Tages nach der Stunde kam er zu mir und sagte, du, kann ich kurz mit dir sprechen? Da habe ich gesagt, ja klar. Ich habe hier einen Zettel, da steht eine Adresse drauf und da meldest du dich bitte. Das ist die städtische Musikschule und du bestellst schöne Grüße von mir und sagst, die sollen dich bitte aufnehmen. Und das Problem war aber, ich bin dann natürlich zu dieser Musikschule gegangen, dass man auf die Musikschule nicht gehen konnte, wenn man keine musikalische Grundausbildung hatte. Und die fehlte mir. Und das war das Erste, wonach man fragte. Hast du die musikalische Grundausbildung? Kannst du Noten lesen? Hast du Flöte gespielt? Und ich habe natürlich gesagt, nein, ich wusste nichts davon. Woher sollte ich das wissen? Ja, das tut uns leid, dann können wir dich nicht auf dieser Schule aufnehmen. Und ich war natürlich vollkommen am Boden zerstört, weil das mein großer Wunsch war und ich so nah dran war, diesen Wunsch zu erfüllen. Und das Ganze sollte jetzt nicht klappen. Und ich bin dann nach Hause und habe das meinen Eltern auch erzählt. Meine Eltern waren immer noch relativ unbedarft. Die wussten nicht, ja, was ist eine Musikschule, Was ist musikalische Grundausbildung? Was kostet das? Können wir es überhaupt zahlen? Und haben mich so ein bisschen mir selbst überlassen. Und um deine Frage zu beantworten, ich war damals schon sehr überzeugt und konnte auch überzeugen. Also ich hatte eine Fähigkeit, die ich schon sehr früh in meinem Leben wohl entwickelt zu haben schien. Das war, wenn ich etwas wollte und wenn ich an etwas geglaubt habe, dann war es für mich unverrückbar. Dann musste ich dieses Ziel in irgendeiner Form erreichen. Und ich bin dafür auch alle Unannehmlichkeiten, habe ich in Kauf genommen, bin dafür in alle Gefahren gegangen, die es gab und habe das nie als Gefahr wahrgenommen, sondern immer als Herausforderung, als Prüfung. Und erst wenn ich die Prüfung bestanden hatte, war ich glücklich. Und deswegen bin ich wieder zur Musikschule und habe gesagt, ja, ich möchte aber auf jeden Fall Schlagzeug spielen. Egal, was es kostet und wie es sein soll, es muss einen Weg geben. Und dieser Musikschulleiter, ich hatte da auch wieder Glück, war ein sehr kluger Mann, hat erkannt, dieser Junge muss gefördert werden. Der hat Talent, der will das. Der kommt jetzt schon wieder hierhin. Ein zweites Mal, ein 10-jähriger Junge, und sagt, ich will Musikunterricht haben, bitte ermöglichen Sie das. Und dann hat er gesagt, okay, es gibt eine Möglichkeit, wir könnten dich in den Klarinettenunterricht anmelden. Und dann habe ich gesagt, was? Klarinette? Ich spiele doch nicht Klarinette. Ich habe keinen Bock auf Klarinette. Ich will Schlagzeug spielen. Und ich werde alles dafür tun, dass ich Schlagzeugunterricht bekomme. Koste es, was es wolle. Ich will Schlagzeug spielen. Und ich muss das so überzeugend gemacht haben, dass er dann wieder gesagt hat, okay, dann machen wir Folgendes. Es gibt in deiner Schule, im Gymnasium, oben im kleinen Musiksaal, diese Musikschule hatte kein eigenes Gebäude, montags von 14 bis 18 Uhr ein Lehrer, der Schlagzeug unterrichtet. Und den fragen wir, ob du zugucken darfst. Nur zugucken, du darfst nicht spielen. Und dann geh erstmal dahin und guck dir das an. Offensichtlich wollte er herausfinden, ob ich auch wirklich überzeugt war und fanatisch genug, um das zu machen. Ich habe gesagt, ja, mache ich, sofort. Und bin dann hin am nächsten Montag, es war ein sehr netter Mann, und habe dort gesessen von 14 bis 18 Uhr, ohne ein Wort zu sprechen.
Was waren da sonst für Leute?
Kinder.
Kinder.
Einzelunterricht, Kinder, kleine Trommel. Also es war ein Schlagzeug aufgebaut. Das war das Schlagzeug übrigens, mit dem ich im Musikunterricht auch immer gespielt habe. Ja. Und eine kleine Trommel. Wenn man Schlagzeug lernt, fängt man an mit der kleinen Trommel.
Also das waren Jüngere?
Das waren Kinder in meinem Alter, Kinder, die jünger waren, auch manchmal älter. Also durchweg Kinderalter, alle Altersgruppen.
Hattest du mit denen irgendwie darüber hinaus noch Kontakt?
Nein. Ich hatte mit denen, die kannte ich auch nicht.
Gab es irgendjemanden in deinem sozialen Umfeld, mit dem du diese Liebe und diese Begeisterung teilen konntest? Nein,
gab es nicht. Meine Freunde haben keine Instrumente gespielt. Erst später habe ich Freunde kennengelernt, die auch Instrumente gespielt haben.
Also du bist in diesem Schlagzeugunterricht und bist auf die Zuschauerposition verdonnert.
Ja, ich saß ganz hinten und die saßen links in der Ecke und ich habe nur zugehört die ganze Zeit. Und das waren Trommeletüden. Die Schule hieß Siegfried Fink, Schule für kleine Trommel, Band 1. Und das ist so ein Heft und das hat er aufgeklappt und dann haben die immer gespielt. Und der hat die entweder korrigiert, hat entweder den Takt mitgeschlagen und ich habe das beobachtet. Ich habe mir das angeguckt.
Wird man nicht auf Dauer wahnsinnig, wenn man immer diese Etüden hört?
Nee, weil ich wollte das ja lernen. Ich habe das ja aufgesaugt wie ein Schwamm und wollte wissen, was machen die da. Und ich habe durch das Zuhören gelernt, was die eigentlich machen. Also wenn er gesagt hat, das ist eine Viertelnote oder das ist eine Achtelnote oder das ist eine halbe oder eine ganze Note und er hat den Takt dazu geschlagen, dann habe ich gemerkt, das ist die Viertelnote, die kommt auf jeden Taktschlag, die halbe Note kommt auf jeden zweiten und die ganze nur auf die erste. Und das habe ich zusammengebastelt. Und später, als Triolen dazu kamen, Sechzehntelnoten, andere Taktmaße, drei Viertel, egal was auch immer, habe ich immer durch das Zuhören und die Kombination dessen, was ich gesehen habe, mir zusammengebastelt, wie das gehen muss, theoretisch. Und der Lehrer hat am Ende dann gesagt, okay, letzte Stunde, nächste Woche, wenn du Lust hast, kannst du wiederkommen. Und das habe ich ein halbes Jahr lang gemacht.
Und was passierte dann?
Dann kam es nach einem halben Jahr irgendwann dazu, dass dieser Lehrer gesagt hat, heute darfst du mal spielen. Es ist, ich glaube, eine Stunde ist ausgefallen oder so. Und dann war ich ganz aufgeregt und dachte, oh wow, jetzt darf ich mal spielen. Und ich durfte dann dort sitzen, wo die anderen immer saßen. Und er hat gesagt, ich mach mal die erste Seite auf. Und die erste Seite war für mich natürlich Kikifax. Die habe ich ja schon, die konnte ich ja schon.
Was war die erste Seite? Das war dann einfach ein Viervierteltakt?
Oder? Viervierteltakt, ganze Note, halbe Note, Viervierteltelnoten, Achtachtelnoten und so weiter. Also einfachste Übungen. Und er hat den Takt geschlagen, ich habe das gespielt. Er hat geschwiegen, hat umgeblättert, hat gesagt, spiel das. Dann habe ich die nächste Etüde gespielt. Er hat immer noch geschwiegen, hat umgeblättert. Und so hat er die ganze Schule durchgeblättert. Und ich habe von Anfang bis Ende die komplette Schule gespielt. Mir war das überhaupt nicht bewusst. Also mir war gar nicht bewusst, was ich da gemacht habe. Ich habe das einfach gemacht. Und er hat wahrscheinlich gedacht, was ist das? Das ist ja komisch. Naja, jedenfalls nach dieser Stunde ist er offensichtlich zu dem Musikschulleiter gegangen und hat gesagt, dieser Junge muss gefördert werden. Der muss ein Stipendium kriegen, weil meine Eltern hatten das Geld nicht. Diese Musikschule hätte gekostet, glaube 600 Mark im halben Jahr. Und dass ich die Grundausbildung nicht hatte, war auch nochmal ein Hindernis. Und trotzdem meinte dieser Mann, ich hatte mal wieder Glück, der muss Unterricht bekommen und hat gemeinsam mit dem Schulleiter ein Stipendium für mich beantragt.
Das war auch, als du so 10 Jahre alt warst.
Da war ich 10, das war tatsächlich sofort im Beginn meines Unterrichts, also es war ja noch vor meinem Unterricht, aber vor Beginn meines Unterrichts habe ich dann ein sogenanntes Stipendium für besonders förderungsbegabte Kinder bekommen, so hieß das. Ich war besonders förderungsbegabt. Und aller Unterricht, den ich ab diesem Zeitpunkt bekommen habe, war kostenlos. Es wurde komplett bezahlt.
War dir das damals bewusst?
Nein. Ich wusste nicht, was das ist. Ich wusste nur, ich kann endlich Schlagzeug spielen. Ich kann endlich Schlagzeug lernen. Mein Traum, das war erfüllt und ich war der glücklichste Mensch der Welt. Und ich fuhr jeden Donnerstag dann mit meinem Fahrrad zum Musikunterricht. Diesmal in das Gebäude der Musikschule. Mittlerweile hatte die Musikschule ein eigenes Gebäude und bekam dort Unterricht. Und das war für mich die große Erfüllung. Und ich hatte auch Gruppenunterricht. Also ich war, glaube ich, 2 oder 3 Mal die Woche da. Und das war... Das wollte ich machen. Das war für mich das Nirvana.
Also Schlagzeug spielen war für dich in diesem Fall dann einfach nur der Akt. Es ging dir nicht darum, das vor Leuten zu tun.
Nein, die Leute interessierten mich nicht. Das war Schlagzeug spielen, also das Drumset zu spielen, war natürlich das ultimative Ziel. Die kleine Trommel war ja nur ein Zubringer, auch ein sehr mühsamer Zubringer. Aber das habe ich in Kauf genommen und dann kamen später noch andere Schlaginstrumente dazu. Also Mallets, Marimbafon, Vibraphon, Pauken und alles, was mit Schlagzeug zu tun hat. Wir hatten noch ein Schlagzeugensemble, wo wir dann abwechselnd gespielt haben. Wir hatten später nicht nur ein Schlagzeugensemble, sondern ich habe dann auch in einem Jazz-Trio gespielt. Wir hatten auch einen Jazzlehrer, der mit uns im Trio gespielt hat und ich war dann als erster, das erste Mal in meinem Leben Schlagzeuger in einer Band und konnte mit diesem Trio eben Schlagzeug spielen. Und ich war damals 10 oder 11 Jahre alt.
Da hattest du dann an diesem Punkt also Leute um dich herum, mit denen du das teilen konntest. Wie hast du diese Leute kennengelernt und hat sich da eine Freundschaft entwickelt, die über das, wir spielen jetzt hier gemeinsam in diesem Trio hinausgeht?
Ja, also die Band, mit der ich in diesem Jazz-Trio war, ist dann später auch meine Band geworden. Der Gitarrist, Pelle hieß der, es war sein Spitzname. Und der Bassist Bernd, mit denen haben wir dann später, ich habe dann 2 Jahre später mein eigenes Schlagzeug bekommen. Das war immer ein großer Traum. Ein eigenes Schlagzeug zu haben, war utopisch. Es kostete einfach viel Geld und es gab keine Räume. Wir wohnten immer noch in diesem Haus am Bahndamm und deswegen, das war eigentlich ein unerfüllter Traum, den ich immer hatte. Und dann kam es aber durch einen Zufall dazu, dass der Pommesbudenbesitzer Jorgos, der selber in seiner Freizeit gerne Schlagzeug in Tanzkapellen spielte, sein altes Premier-Schlagzeug nicht mehr haben wollte. So ein altes, runtergerocktes Schlagzeug, perlmuttgrün, was ich ganz abstoßend hässlich fand. Und das hat er mir dann verkauft für, ich glaube, 300 Mark. Und dieses Geld wiederum hatte ich mir verdient, weil ich ja jetzt mittlerweile auch angefangen hatte zu jobben. Ich habe ja diverse Jobs angenommen, so mit 10, 11 fing das an. Und ich trug Wäschekörbe aus. Wäschekörbe mit gebügelter Bettwäsche. Das hat mein Bruder vorher gemacht und ich hatte von ihm diesen Job übernommen. Und mit dem Geld, was ich dort verdient habe, das war wirklich kärglich. Also es war einmal die Woche 4 Stunden und für jeden Korb, den ich getragen habe, 2 Mark. da kamen dann so 10, 15, 20 Mark zusammen und nach eben 2 Jahren, die ich gespart hatte, konnte ich mir dieses Schlagzeug kaufen. Gleichzeitig war es aber auch, das darf ich nicht vergessen zu erzählen, eine sehr, sehr schlimme Zeit für mich, weil mein Vater einen sehr schweren Autounfall hatte. Ich war nämlich gerade auf der Musikschule angenommen und erfuhr, als ich in der Musikschule war, von irgendjemandem, meine Mutter rief, glaube ich, im Sekretariat an, dass mein Vater bei einem schweren Unfall als Müllmann unter einen Lastwagen gefallen ist und der Lastwagen hat ihn überrollt. Und er lag auf der Intensivstation im Krankenhaus. Und ich bin mit meiner Schlagzeugtasche, ich hatte so eine Stofftasche mit meinen Stöcken drin, mit dem Fahrrad ins Krankenhaus gerast und habe ihn gerade noch abgefangen auf der Bahre, auf der Liege. Und er war natürlich schon fast im Koma und ich war voller Angst, dass mein Vater sterben würde. Also es sah auch so aus, als würde er das nicht überleben. Und dieses Ereignis wiederum war auch sehr prägend, weil ab da begann nochmal auch eine neue Zeit für uns alle in der Familie.
Was war das für eine Zeit, die dann begann? Eine Zeit, in der man damit konfrontiert war, eben ohne einen Vater zu sein?
Ja, mein starker Vater, der Mann mit der Zigarette im Mundwinkel, der war plötzlich schwach und der wäre fast gestorben. Und die Fußballtrainings, die ich ja auch noch hatte, waren ohne ihn. Und auch die Anerkennung, die ich von ihm brauchte, die fehlte. Weil mein Vater hat insgesamt, glaube ich, 8 Monate im Krankenhaus gelegen, hatte dann sogar auch noch eine Lungenembolie, weil die Ärzte vergessen haben, ihm Thrombosespritzen zu geben. Also er wäre mehrfach eigentlich schon gestorben. Überhaupt auch im darauffolgenden Leben ist mein Vater wirklich ein Überlebenskünstler geblieben. Aber für mich als Kind war das natürlich eine absolute, ein Drama, dass diese Autorität nicht mehr da war, die mich ja auch gestützt hat und die mir Sicherheit gegeben hat.
Hattest du irgendwas, worin du dich da flüchten konntest, war dann das Schlagzeugspielen zum Beispiel ein Eskapismus?
Ja, das wurde zunehmend dazu. Das ist für mich, ich war in einer Gruppe mit einer Lehrerin, die am Anfang sehr fürsorglich schien und der wir uns auch sehr nahe fühlten. Wir waren eine Gruppe von Schülern, aber uns ist damals schon in jungem Alter aufgefallen, dass diese Frau uns irgendwie, ich will es jetzt nicht Missbrauch nennen, aber uns irgendwie auch benutzte. Also nicht körperlich, aber geistig. Also wir duzten uns alle. Plötzlich war das Schlagzeugspielen, die Musik Nebensache und wir haben nur noch Kaffee getrunken miteinander oder Tee. Und dann gab es irgendwelche Feiern bei ihr zu Hause. Und es wurde immer privater und es wurde immer persönlicher und es entstand immer mehr Abhängigkeit zu dieser Frau. Und ich merkte instinktiv, dass das in mir einen Fluchtreflex ausgelöst hat. Und gleichzeitig aber auch eine große Zerrissenheit und eine Diskrepanz. Weil das, was ich am meisten wollte und am meisten geliebt habe, plötzlich kontaminiert war mit etwas, wovor ich mich am meisten gefürchtet habe. Nämlich vor Vereinnahmung und Gefangenschaft, vor Beeinflussung und Abhängigkeit. Und so kam es, dass ich, obwohl ich das Stipendium hatte und wirklich auf dem Weg war, Jungstudent zu werden, mit 12 Jahren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wieder zu diesem Direktor gegangen bin, dem besagten Direktor, und gesagt habe, ich will keinen Unterricht mehr haben. Ich möchte keinen Schlagzeugunterricht mehr haben. Nicht bei dieser Frau. Der ist natürlich aus allen Wolken gefallen, weil er dachte, dieser fanatische Junge, der noch vor 2 Jahren mich fast erpresst hat, dass er Schlagzeugunterricht lernen haben will, der kommt jetzt an und sagt, er will keinen Schlagzeugunterricht mehr haben. Und trotzdem habe ich das durchgezogen. Und das war nicht das einzige und auch nicht das letzte Mal, dass ich das tun musste, um meinen eigenen Weg zu finden. Und es war richtig, dass ich das getan habe.
Das erzählst du jetzt in der Rückschau, aber in der Zeit musst du doch auch sehr darunter gelitten haben, weil das war ja, wie du beschrieben hast, auch eine Heimat für dich.
Ja.
Und während halt eben die familiäre Heimat zur Disposition steht, wenn der Vater eben im Krankenhaus ist so lange und dann eben diese emotionale Heimat auch wackelt dadurch, dass sie einem vermiest wird, das muss doch an einem wahnsinnig zehren.
Das zehrt und das, ich habe mich immer mehr vereinsamt gefühlt. Also ich habe mich auch verlassen und im Stich gelassen gefühlt. Auch von der Musik. Ich habe die Musik plötzlich gemieden. Ich wollte nicht mehr zum Unterricht gehen. Ich habe nicht mehr geübt. Mir taten die Handgelenke weh. Ich habe eine Sehnenscheidenentzündung bekommen, was für einen Schlagzeuger eine Katastrophe ist. Aber es hatte unterbewusst den Grund, dass ich diese Frau abgelehnt habe und dass ich Angst davor hatte, in den Strudel dieser Abhängigkeit zu geraten. Und deswegen musste ich das tun, auch wenn ich zu Hause keinen Rückhalt hatte, und mich auf mich selbst verlassen und darauf hoffen, dass der Weg, dieser innere Weg, den ich ja immer gespürt habe, mich schon an den richtigen Punkt führen wird.
An welchen Punkt hat er dich geführt?
Es hat zunächst mal eine Eskalation gegeben. Ich war dann tatsächlich als Jungstudent, also es ist so, wenn du gefördert wirst, gibt es ein bestimmtes Programm. Du wirst nicht gefördert ohne Grund. Und das Programm ist, du sollst Jungstudent werden, du sollst auf die Musikhochschule gehen und am Ende wirst du ausgebildet zu einem Orchestermusiker oder wenn du Solist wirst, dafür musst du aber eine gute Abschlussnote haben, zu einem Konzertmusiker, also Pianist, Konzertexamen nennt man das. Und deswegen war klar, ich muss jetzt auf die Musikhochschule gehen. Ich hatte 2 Jahre Unterricht, habe irre schnell gelernt. Also mein Pensum war 5-mal, 10-mal mehr als das, was die anderen Schüler hatten. Und so kam es dann, dass ich angefangen habe, an der Musikhochschule in Köln bei Professor Kaskel als Jungstudent zu studieren. Und das war für mich eigentlich der Bruchpunkt. Das war für mich die schlimmste Leidenszeit, die ich je hatte. Und das hat auch zum Beispiel verursacht, dass ich heute noch Köln hasse, weil ich in Köln als Kind traumatische Erlebnisse hatte. Ich bin alleine mit 12 mit dem Zug nach Köln gefahren. Die Musikhochschule ist ziemlich nah am Bahnhof auf der Dagobertstraße. Ein hässliches Gebäude aus Beton, so mit so roten Planken, mit Metallplanken. Also für ein Kind eigentlich ein erschreckendes Erlebnis, dorthin zu kommen. Und gleichzeitig aber auch spannend, weil überall tönt es aus den Fenstern. Du hörst Opernsänger, Tonleitern singen, du hörst eine Tuba, du hörst Orchester, du hörst Schlagzeug. Also es hat was Anziehendes und was Erschreckendes zugleich. Und da bin ich dann angekommen, nachdem ich mit dem Zug in eine wildfremde Großstadt gefahren bin. Meine Mutter hat sich große Sorgen um mich gemacht, weil sie zugleich auch gespürt hat, dass diese Lehrerin mich beeinflusst hat. Und auch während sie ja sehr abgelenkt war durch die Krankheit meines Vaters oder durch den Unfall meines Vaters, so ein bisschen Macht über mich bekommen hat. Und so ein bisschen wie so eine, ja, nicht Mutter war, aber so eine Mischung, so ein Hybrid aus Mutter, Freundin, Geliebte. Es hatte nichts Sexuelles, aber es war schon, es hatte so eine Paar-Komponente auch. Also sie war wirklich sehr eindringlich, diese Frau.
Also eine etwas Grenzüberschreitendes.
Es war sehr grenzüberschreitend, sehr.
Du warst zu diesem Zeitpunkt dann 12 Jahre
Ja.
alt. Als Jungstudent warst du ja wahrscheinlich dann viel von Älteren umgeben.
Ich war nur von Älteren umgeben.
Wie hat sich das ausgewirkt? Kamst du dir da wie ein Fremdkörper vor? Wie ein Kind? Wie ein Naiver, der etwas aufzuholen hat? Oder kamst du
Nee.
dir ebenbürtig
Also ich
vor?
war da nicht mehr Kind, ich war aber auch nicht erwachsen, ich war da gar nicht mehr Kind. Ich war auf der Suche nach etwas, was ich sehr geliebt habe und verloren habe. Und das war wie so eine Mission und ich habe mich gefühlt wie ein Selbstforscher, jemand, der sich selbst erforscht, auf einer Expedition in sich selbst ist.
Aber wenn man umgeben von Älteren ist, tendiert man dann nicht vielleicht sogar auch dazu, sich Vorbilder unter diesen Leuten zu
Nein.
suchen? Nein.
Nein. Nein, dieser Professor Kaskel, der eine Koryphäe war, der hat mit Mauricio Kagel, mit ganz großen Komponisten zusammengearbeitet. Der war ein Psychopath. Der war ein Psychopath. Der hat immer im Diminutiv gesprochen, hat alles verniedlicht, ein Händchen auf das Trömmelchen, das Stöckchen und auf das Fältchen. Und das war für mich als Kind, Jugendlicher total absurd. Ich saß da und dachte so, was mache ich hier eigentlich? Das ist nicht das, was ich will. Und das deutsche Schulsystem ist ja ganz schrecklich damals gewesen. Das deutsche Universitäts-, Hochschul-, Schulsystem geht immer davon aus, dass die Doktrin, die die Schule vermittelt, das beste Adaptiv ist für das Talent. Was totaler Quatsch ist. Jedes Talent ist individuell. Und jedes Talent muss individuell gefördert werden. Es gibt keine Richtlinie für die Förderung von Talenten. Aber im deutschen System gibt es diese Richtlinien oder gab es diese Richtlinien. Und deshalb musste man dort wieder bei Null anfangen. Das heißt, in der ersten Stunde bei Professor Christoph Kaskel, der Koryphäe als Jungstudent, als geförderter Jungstudent, habe ich angefangen mit Siegfried Fink Band 1, Kleine Trommelschule, Seite 1. Und ich dachte, ich spinne, was soll das hier? Warum soll ich jetzt Seite 1 wieder anfangen? Und dann gab es diverse Gründe, die Handhaltung musste geändert werden. Es gibt ja Traditional Grip und Match Grip, also dieser seitliche Stock, den man hält, um Militärtrommel zu spielen. Und plötzlich sollte ich das lernen. Und ich merkte, ich bin hier in etwas hineingeraten, was nichts mehr mit dem zu tun hat, was ich eigentlich wollte. Ich wollte Drumset spielen. Und deswegen habe ich parallel angefangen, mit meiner Band, die ja schon da war, auch mit anderen Bands einfach wahllos irgendwo zu spielen, auf Sessions aufzutreten, in Begleitbands und mein eigenes Ziel zu verfolgen. Und dieses andere Ziel, das habe ich immer mehr aus den Augen verloren und das wurde immer unwichtiger. Ich wollte nicht mehr Musik studieren und deswegen bin ich auch nicht mehr zu diesem Unterricht gegangen und ich habe auch diesen anderen Unterricht an der Musikschule geschwänzt. Ich war raus. Ich war raus aus dem System.
Reden wir mal kurz über diese Band. Was waren das für Auftritte, die ihr dann gespielt habt? Und was waren das für Bandkollegen, die du da hattest? Hast du mit denen auch mal so irgendwie Schach gespielt oder sowas?
Nee.
Ihr seid nur für diesen Bandkontext zusammengekommen.
Ja, mittlerweile war unser Bassist Schmitzi dazugekommen. Pelle war immer noch an der Gitarre. Ich hatte das alte Premier-Schlagzeug in Grünperlmutt aufgebaut bei mir im Keller. Dieses Haus am Bahndamm hatte so einen Keller, das Haus war aus den 30er Jahren und das war ein ganz feuchter, ekelhafter Keller, den ich mit Beton oder mit so einem Zeug verputzt habe, um es irgendwie schöner aussehen zu lassen. Und es war immer feucht, kalt, voller Spinnweben und da haben wir gespielt. Ganz eng, Schmitzi mit seinem Bass, einem kleinen Verstärker, Pelle mit seiner Gitarre, kleiner Verstärker und ich mit meinem Schlagzeug. Und wir hatten keine Auftritte. Wir haben eigentlich nur da in diesem Keller gespielt. Und bis es zu den ersten Auftritten kam, auf dem Schulfest haben wir dann mal gespielt. Da hatten wir allerdings eine andere Band. Da war noch Michael an der Gitarre und Heiko am Bass. Also es wechselte auch immer. Die Konstellation dieser Bands wechselte, je nachdem, wo man spielte. Auf dem Schulfest waren es dann eben Schulkameraden und privat waren es dann eben Leute aus meinem Viertel oder Leute, die ich aus der Musikschule kennengelernt hatte.
Was habt ihr denn dann gespielt?
Wir haben so Sessions gemacht. Meistens fing einer an, die anderen stiegen ein. Und dann hat sich das in ellenlangen Improvisationen erstreckt. Also es ging, später kam noch Schubi dazu, der spielte Altsaxophon. Und das war ganz wildes Zeug. Also eigentlich waren es immer nur Improvisationen, die im Nichts endeten und im Nichts begannen. Und später bekam es auch Struktur, weil ich durch dieses Jazz-Trio in der Musikschule das Realbook kennengelernt hatte. Und das Realbook ist ja ein Kompendium der Jazz-Standards. Also da stehen alle Jazz-Standards drin in so kleinen Sheets. Das ist immer eine Seite. Da stehen die Akkorde für die Gitarristen, da steht die Melodie für das Leadinstrument und der Rhythmus ist kurz angegeben als Medium Swing oder Fast Swing oder was. Und dann spielt man die Standards. Blue Bossa. Da, 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 da. Standard spielt man auf jeder Session mit jeder Kombination in jeder Art und jeder Sorte. Und das haben wir dann auch genommen. Wir haben das Realbook genommen und haben dann halt die Versionen dieser Standards gebastelt und haben dann auch immer wieder Auftritte bekommen. Und der erste große Auftritt, den wir dann hatten, der war auf Einladung des belgischen Lokalsenders BRT. Wir dachten, wir werden Weltstars und waren aber, das war in einem Jugendzentrum vor 10 Leuten, wo ich dann auch meine erste Freundin kennengelernt habe, mit der ich dann lange zusammen war. Und das war dann unser erster großer Auftritt und wir waren im Radio. Wir wurden im Radio gespielt. Das war natürlich für uns der ultimative Kick.
Über die Freundin können wir ja gleich auch noch sprechen, weil das ja auch eben dieses Heranwachsen dann eben verdeutlicht. Aber während das alles passiert, warst du ja trotzdem immer noch Schüler.
Ja. Ja.
Inwieweit hat das überhaupt noch eine Rolle für dich gespielt? Wie waren denn deine Leistungen dann in der Schule?
Also es war folgendes, das war sehr lustig. Ich wurde ja zudem Pubertärer,
ja.
Der Widerstand wurde größer und der Anarchismus wurde auch schmackhafter. Also es war mittlerweile eine Attitüde, gegen alles zu sein. Und deswegen hatte ich auch angefangen zu rauchen und zu saufen und ab und zu mal zu kiffen.
In welchem Alter?
Das war jetzt so 13, 14. Und gleichzeitig war eben Schule und das kollidierte natürlich mit all den anderen Dingen, die ich gemacht habe. Ich habe also abends dann und nachmittags mit der Band gespielt. Dann bin ich auf Sessions gewesen, habe auf Sessions gespielt und morgens irgendwann bin ich besoffen nach Hause gekommen. Meine Mutter stand im Flur, hat sich nur gewundert über mich und dann bin ich zur Schule. Irgendwann zur zweiten, dritten Stunde, nachdem ich mich selbst krank geschrieben habe. Und die Noten waren natürlich dementsprechend schlecht. Also wurden auch immer schlechter. Das war mittlerweile die siebte, achte, neunte Klasse auf dem Gymnasium. Jetzt hatte ich aber einen Trick angewandt, um mich ein bisschen zu entlasten. Ich habe mich als Schülersprecher beworben, weil ich dachte, das ist eigentlich geil, weil Schülersprecher, da hast du Macht, da hast du Rechte und da kannst du selber bestimmen, wann du wohin gehst und hast eine Ausrede. Nämlich, ich muss hier was vorbereiten für die Bezirksschülerversammlung oder was weiß ich was. Und um an diese Macht zu kommen, hatte ich mir einfallen lassen, dass nämlich das ursprüngliche Prozedere, dass der Schülerrat den Schülersprecher bestimmt, also nur die gewählten Vertreter einen neuen Vertreter wählen dürfen, abgeschafft wird und diesmal die gesamte Schülerschaft befragt werden soll. Also das erste Mal sollte es ein Volksentscheid, ein Plebiszit an unserer Schule darüber geben, wer der Schülersprecher wird.
Du bist also zum Revoluzer geworden, zum demokratischen Revoluzer.
Ja, ich habe sowieso meine Lehrer, die haben mich, ein Teil meiner Lehrer hat mich gehasst, weil ich natürlich auch stramm links war. Und Lehrer, die dafür bekannt waren, CDU-Mitglied zu sein, die wurden sowieso beschimpft. Das war damals so die Franz-Josef-Strauß-Zeit. Und die waren auch alle synonym mit Nazis. Also wer CDU war, gleich Nazi. Strauß war sowieso Fascho. Und parallel eben zu dieser politischen, sich immer mehr ausbildenden und prägnanter werdenden Haltung kam dieser Störenfried in mir durch und dieser Anarchismus. Und ich dachte, okay, am besten ist es, wenn ich tatsächlich ein Amt anstrebe, weil dann habe ich so eine Art Unantastbarkeit. Dann kriege ich so eine Art Immunität. Und deswegen habe ich mich sehr bemüht. Also wieder kam dieser Fanatismus zum Vorschein, wenn ich etwas will, es auch erreichen zu wollen. Und habe dann durch eine gewisse Dynamik, die entstanden ist in den Schülern, weil ich auch gleichzeitig in der Schüler in der Schülerzeitschrift geschrieben habe, wie nennt man das?
Schülerzeitung.
In der Schülerzeitung geschrieben habe und also auch ein Sprachrohr hatte, habe also eine gewisse Dynamik erzeugt, sodass in der Schule von heute auf morgen es sich wie ein Lauffeuer verbreitete, dass die nächste Schülersprecherwahl ein Volksentscheid sein würde. Also ähnlich eigentlich wie die AfD das heute macht. Mehr Bürgerdemokratie.
Das Schöne ist ja, dass es eben auf der einen Seite diese Revoluzzer-Romantik ist, aber auf der anderen Seite auch wahnsinnig kleinkariert, weil es um das Amt eines Schülersprechers geht.
Ja, aber eigentlich faschistoid. Also ja. Eigentlich habe ich das ja missbraucht, dieses Vortäuschen der demokratischen Abläufe, um selbst dann eine Diktatur zu errichten.